Rätsel des Unbewussten.
Tales of Therapy.
Anna, Borderline. Das Feuer, das sich selbst verzehrt. Teil 3.
Ihr hört den dritten Teil unserer Fallgeschichte Anna. Die Folge beginnt mit einer kurzen Zusammenfassung der bisherigen Therapie, um wieder in die Geschichte reinzukommen. Wir nehmen auch zu dieser Folge eine Nachbesprechung auf, in der wir den Fall diskutieren und vertiefen. Die Nachbesprechung erscheint einige Tage nach Veröffentlichung der Folge auf unserer Förderplattform Patreon. Bis dahin könnt ihr auch gerne Fragen stellen, die wir aufgreifen. Auf Patreon findet ihr viele Bonusinhalte zu unserem Podcast, aktuell in unserem digitalen Lesekreis etwa eine mehrteilige Fallgeschichte, die veranschaulicht, wie eine Therapie in zunehmende Grenzverletzungen seitens des Therapeuten zerfallen kann und welche psychische Dynamiken hierbei eine Rolle spielen. Patreon bietet übrigens auch die Möglichkeit einer kostenfreien Mitgliedschaft, bei der ihr dann, ähnlich zu einem Newsletter, informiert werdet, wenn wir neue Bonusinhalte publizieren. Infos wie immer in den Shownotes.
Psychische Störungen beruhen zu einem wesentlichen Teil auf verinnerlichten Beziehungsstörungen. Das, was wir mit anderen erlebt haben, ist ein Teil von uns geworden, wiederholen wir mit uns selbst. Symptome und Verhaltensweisen, die von außen besehen völlig unverständlich scheinen, enthüllen ihren Sinn, wenn man sie vor die Folie der Beziehungsgeschichte eines Menschen hält. Diesen psychoanalytischen Gedanken finde ich auch in meiner Arbeit mit Anna wieder. Sie ist vor einigen Monaten zu mir in Therapie gekommen, wegen mannigfaltiger Symptome, etwa Schlafstörungen, Albträume und Erschöpfungszustände. Was Anna selbst nicht als problematisch benennt, mir aber ins Auge fällt, ist ihre Beziehungsgestaltung. Sie lebt in einem masochistisch unterwürfigen Verhältnis zu ihrem Mentor Axel Reutling, lässt sich von ihm ausbeuten, ohne das Gefühl, ein Recht auf eigene Grenzen zu haben. Sie liefert sich auch einem übermäßig perfektionistischen Anspruch an die Musik aus, bis zu dem Punkt der Selbstzerstörung, etwa indem sie bis in die Sehnenscheidenentzündung hinein weiter übt. In der therapeutischen Beziehung scheint mir folgende Begebenheit wesentlich. Anna scheint sehr schnell abhängig von mir zu werden und mir auch Kontrolle über Lebensentscheidungen einzuräumen. Zugleich ist unsere Begegnung auf einer emotionalen Ebene aber auch verstellt. Es ist, als ob sie mir unbewusst anbietet, von mir wie eine Puppe zum richtigen Verhalten gesteuert zu werden, was ja aber nicht wirklich eine nährende Beziehung ist, in der sie sich entwickeln kann. Ich glaube, dass hierin Annas inneres Dilemma Gestalt gewinnt, indem sich viele ihrer Probleme verdichten. Anna erlebt emotionalen Kontakt schnell als eine offene Stelle im Selbst, durch die der andere sich Zugang zu ihr verschaffen könnte. Wenn ich ihre Gefühle wahrnehme, sie in diesem Sinne verstehe, werde ich in ihrem Erleben zu einem verfolgenden, beinahe übergriffigen Gegenüber. Ach, du bist hilflos? Dann habe ich endlich Zugang zu deinem Selbst und kann dich zu dem bringen, was ich will. Das Dilemma besteht darin, dass Anna sich eigentlich sehr danach sehnt, verstanden und gesehen zu werden. Aber sie kann sich nicht öffnen, ohne dass ihr selbst einer feindlichen Übernahme ausgesetzt ist. Sie kann umgekehrt ihre Grenzen nicht bewahren, ohne in eine entsetzliche Isolation zu geraten. Biografisch schildert Anna, dass sie tatsächlich mit einem solchen grenzüberschreitenden Gegenüber aufgewachsen ist. In ihren Schilderungen war es vor allem die Mutter, die Anna vielleicht als das verwendet hat, was man in der Psychoanalyse ein Selbstobjekt nennt. Das eigene Kind als ausgelagerter Teil des Selbst, der unbewusst dazu dient, eigene Wünsche zu erfüllen, aber auch unerwünschte Anteile zu bekämpfen. Anna, dies ihre frühe Erfahrung, darf nur darauf hoffen, in der so überlebenswichtigen Bindung zu einem anderen Menschen zu bleiben, wenn sie sich zur Verfügung stellt. Dies macht sich in Annas Biografie konkret daran fest, als Anna, von der Mutter immerzu zum Üben an der Violine angetrieben, einmal nicht mitmachen, lieber mit Klassenkameraden ins Schwimmbad gehen will. Die Mutter droht daraufhin mit Beziehungsabbruch. Wenn du nicht so bist, wie ich dich will, dann will ich dich nicht. An dieser Stelle ihrer Geschichte liegt eine Wegscheide. Es wäre möglich gewesen, dass es hier im Verlauf ihrer Pubertät zum Bruch mit der Mutter gekommen wäre, Anna ausreist, sich andere Beziehungen sucht, etwa mit Freundinnen. Wobei auch dieser Weg seine Abgründe haben kann. Anna aber bleibt bei ihrer Mutter. Wahrscheinlich ist die Angst zu groß, aber auch die unbewusste Sehnsucht. Anna gibt zumindest scheinbar ihre Autonomie auf, fügt sich, spielt und lässt sich führen wie eine Puppe, kann so in der Bindung mit der Mutter bleiben, von der sie sich so abhängig fühlt. Anna fixiert ihr ganzes Leben auf die Violine, die gleichsam ein Stellvertreter ihrer Mutter ist, wird dafür mit dem Flow belohnt, dem Gefühl verschmelzender Einheit beim Spielen. Anna kann für Sekunden das erleben, wonach sie sich so sehnt und was sie vielleicht so wenig hatte. Eine fast säuglingshaft verschmolzene Innigkeit. Hierin bildet sich beinahe eine Suchtstruktur aus. Für Anna gibt es in ihrem unbewussten Erleben keinen Unterschied zwischen versorgt werden und für die Interessen eines anderen benutzt werden. Und deshalb hängt sie geradezu suchtartig an Beziehungen, in denen sie gleichsam ausgebeutet wird. Darin scheint mir auch das Muster ihrer Beziehung zu Axel Reutling zu liegen und dem, was sich in unserer therapeutischen Beziehung einstellt. Anna hat in ihrem Leben versucht, eine grandiose Lösung für ihr inneres Dilemma zu finden. Wie kann sie gleichzeitig eine Grenze um ihr Ich ziehen und trotzdem von anderen gesehen und anerkannt werden? Indem sie perfekt ist. Das scheint mir ihre unbewusste Tragödie zu sein, mit der sie auf das Vorspiel vor den Augen der Agentur Royal Resonance zusteuert. Nur wenn sie ohne Makel ist, wird sie angenommen. Letzteres ist hier wörtlich wie im übertragenen Sinne zu verstehen. Anna ist zu mir in Therapie gekommen, als dieser Modus zusammenzubrechen droht. Sie fühlt, dass sie diesem Anspruch nicht genügen wird, weil es auch gar kein menschlich zu erfüllender Anspruch ist. Doch selbst wenn es ihr gelänge, sie die totale Kontrolle über sich erlangte, wäre das nicht ihr eigenes Ich. Hätte Anna das, was ein Ich ist, verwechselt mit dem, was eine Puppe ist, beziehungsweise die verkörperte Größenfantasien ihrer Eltern. Für die Therapie ist die entscheidende Frage, ob es in Anna ein Ich gibt, das jenseits dieser Größenideen liegt, das sich gewissermaßen im Verborgenen hält. Oder gibt es ein solches Ich nicht? Ist sie so vollständig mit dem Puppen-Ich identifiziert, dass in ihr kaum ein Gefühl dafür besteht, wer sie eigentlich ist? Ist ihre Strategie, sich auszuliefern und zur Verfügung zu stellen, ein Zeichen davon, dass sie kein entwickeltes Ich hat? Oder eine List der Vernunft, dem bedrängenden Gegenüber vermeintlich zu geben, was es will, um das wahre Selbst zu schützen? Dies gewissermaßen, und wer weiß, welche transgenerationalen Verbindungen sich hier andeuten, als eine Überlebensstrategie in einem totalitären System. Der Tag von Annas Auftritt kommt. Anna ist so angespannt und aufgeregt, dass sie mich damit ansteckt, ich ernste Sorge habe, dass sie einen Zusammenbruch erleiden könnte. In der Stunde nach dem Konzert schildert mir Anna den Auftritt vor allem aus Perspektive ihres Körpers. Wo ihr was geschmerzt und gedrückt und wo die Glieder durchgehalten haben. Nach einer Weile sage ich, mir fällt auf, dass sie gar nichts von der Agentur erzählen. Anna, es war niemand von der Agentur da. Ich spüre in mir eine Verblüffung, aber auch eine tiefe Enttäuschung. Muss erst einmal schlucken. Anna geht darüber hinweg. Erzählt mir mit weiter beinahe ausschweifenden Details, von denen ich mich eher verwirrt fühle. In mir entstehen Gedanken wie, war das alles ein Bluff? Ich kann mir vorstellen, dass es unglaublich schmerzhaft für sie gewesen ist, dass niemand gekommen ist. Sie haben so viel in den Auftritt investiert. Anna. Ja, es war ja klar, dass ich deshalb erst einmal einen Heulkrampf gekriegt habe. Während ihres Spiels habe sie sich nichts anmerken lassen. Dann aber heftig zu weinen begonnen, als sie hinter der Bühne Axel Reutling getroffen habe. Er habe sie in die Arme genommen. Anna berichtet das mit einer seltsamen Leichtigkeit, so dass ich das kaum mitfühlen kann, obwohl ich mir vorstelle, wie schlimm das für Anna gewesen sein muss. Axel Reutling habe sie wieder aufgebaut, ihr gesagt, dass es keinen Grund gebe zu weinen, sie sich ein dickeres Fell zulegen müsse. In der Branche sei es üblich, dass man hunderte Male und mehr die Tür ins Gesicht geschlagen bekäme. Er werde ihr neue Auftritte verschaffen, sie solle sich keine Gedanken machen. Anna sei es so schlecht gegangen, dass sie Axel ins Bett habe bringen müssen. Später sei sie noch einmal aufgestanden und habe eine Schlaftablette genommen. Am nächsten Tag sei sie spät aus dem Bett gekommen, aber dann habe sie die Geige in die Hand genommen und geübt. Ich, ein Heulkrampf, als hätten sie sich in diesem Moment tief verletzt und verlassen gefühlt. Vielleicht auch wegen dieser Angst, nicht gut genug zu sein, die in dem Moment sehr fühlbar war. Anna zuckt die Schultern. Als eine Musikerin von so niedrigem Rang kann man keinen Anspruch darauf erheben, dass jemand von so einer großen Agentur wirklich zum Konzert kommt. Vielleicht ist denen etwas Wichtigeres dazwischen gekommen oder ihnen ist bewusst geworden, dass sie ihre Zeit lieber in jemand Besseres investieren. Ich spüre so viel Wut in ihren Worten. Und doch richtet sie sich mehr gegen sie selbst als gegen diejenigen, die sie verletzt haben. Ich frage mich, ob es einen Teil in ihnen gibt, der sich nicht erlaubt, wütend zu sein. Aber das lässt Anna nicht an sich heran, äußert nur weiter Selbstverachtung. Ich fühle mich nach dieser und den kommenden Stunden desillusioniert, als hätte ich, hierin mit Anna identifiziert, die Fantasie gehabt, der Auftritt müsse so etwas wie den großen Umschwung bringen. Ein Durchbruch oder ein Zusammenbruch in der Hoffnung, Anna würde dann zu so etwas wie einer Erkenntnis kommen. So kann ich nicht weitermachen. Vielleicht bemerken, dass sie sich mit ihrem Selbstanspruch überfordert. Meine Hoffnung, dann würde sie auch endlich einmal etwas von der Therapie an sich heranlassen. Aber es geht so weiter wie vor dem Konzert. Anna kreist in derselben Weise um dieselben Themen. Das lässt mich umso mehr fühlen, dass ich sie nicht erreiche, sie wie abgeschlossen vor mir ist. Die therapeutische Aufgabe in einer Psychoanalyse besteht nun ja darin, genau diese Beziehungsdimension ins Gespräch zu bringen und damit ins Bewusstsein zu heben. Aber so eine Ebene entsteht zwischen uns nicht. Meine Worte führen bei Anna nicht zu einem Gefühl von Verstandenwerden. Vielleicht, weil sie sich auch vor mir verschließen muss, um mir nicht die Gelegenheit zu geben, zu einem Gegenüber zu werden, das ebenso ausbeutend werden könnte. Aber weil sie ihre Gefühle mit mir nicht teilen kann, bleiben sie unerlöst. Ihr innerer Druck wächst, sie muss Wege finden, ihn auf andere Weise abzulassen. Das allerdings ist eine häufige Herausforderung in der Arbeit mit strukturellen Störungen. Dass eine Idee davon erst entwickelt werden muss, was es bedeutet, verstanden zu werden. Aber erst die Erfahrung von verstanden werden könnte Anna helfen, auch sich selbst zu verstehen, sich selbst aus der Perspektive eines anderen zu betrachten. Anna kann, in diesem Bild gesprochen, die Tür nicht einfach so öffnen, weil sie wahrscheinlich sofort von Angst überflutet würde, sich vom Kontakt überwältigt fühlt. Aber wie kann sie dann erfahren, dass sie etwas von mir bekommen kann, ohne dass ich sie ausbeute oder meine Bedürfnisse an ihr befriedige? Ich glaube, dafür braucht es viel Zeit und viele wiederholte Situationen, in denen wir durch diese Gratwanderung gehen. Weshalb die therapeutische Arbeit mit strukturellen Störungen nicht selten auch Jahre dauert. Ich gerate in der ersten Phase der Therapie in eine eher passive Rolle. Darin liegt vielleicht auch erst einmal etwas, das für Anna entängstigend wirkt. Indem ich erst einmal vorwiegend Gefäß bin, in das Anna ihre inneren Zustände schütten kann, zuhöre und aushalte, ohne selbst allzu aktiv zu werden, bin ich ein nicht ganz so bedrohliches Gegenüber. Meine Tür ist erst einmal offen, während sie ihre verschlossen halten darf. Was sich aber in den Monaten nach dem Auftritt verändert, ist der Kontakt zwischen Anna und Axel Reutling. Er scheint das Interesse an ihr zu verlieren und sich zu entziehen. So liest er seine WhatsApp-Nachrichten, aber antwortet im Gegensatz zu früher nicht oder nur sehr verzögert. Anna obsessiert in den Stunden über Axel Reutlings Verhalten, dekliniert das, was er tut oder nicht tut, bis ins Detail immer wieder durch. Dabei wirkt sie auf mich weniger selbstverächtlich als vor allem verzweifelt. Für mein Gefühl wie ein Kind, das die Mutter verloren hat und nun panisch versucht, sie zu finden. Er hört auch auf, ihr Konzerte zu organisieren oder wirkt nach Annas Schilderungen ihr gegenüber demotiviert, scheint ihr nur noch die Dinge hinzuwerfen, die für ihn gar keine Bedeutung haben. Anna aber liest jeden Brotkrumen auf, nimmt jeden Auftrag an. Selbst wenn es für eine professionelle Musikerin eigentlich nicht hinnehmbare Bedingungen sind, etwa keine Gage gezahlt wird. In den Stunden ist sie sehr aufgewühlt. So eröffnet sie die Stunde etwa einmal: Heute habe ich ihm um 10 Uhr geschrieben, dass er sich melden soll, weil er doch gestern meinte, er hat einen Auftritt für mich. Er hat es gelesen, aber den ganzen Tag nicht geantwortet. Ich habe in seiner Story auf Social Media gesehen, dass er gerade im Auto zu einem anderen Konzert fährt. Ich frage mich, mit wem er dort ist und ob er sich deshalb nicht meldet. Ich. Vielleicht fühlt es sich für sie so an, als würde sich das bewahrheiten, was sie so sehr befürchtet haben. Wenn sie nicht perfekt sind, dann werden sie fallen gelassen. Von der Person, nach der sie sich zugleich doch so sehr sehnen. Anna. Ich habe ihn mit einer anderen Geigerin auf einem der Bilder gesehen. Die wirkten so vertraut miteinander. Ich habe ihn neulich darauf angesprochen. Aber da meinte er, ich bilde mir das alles ein. Die würde ihn gar nicht interessieren. Mein Ausdruck ist auch viel komplexer als ihrer. Er setzt ganz auf mich. Aber dann hat er sich wieder tagelang nicht gemeldet. Ich. Sie haben Sorge, dass er ihnen gegenüber nicht ehrlich ist, sie nur hinhält. Und in Wahrheit hat er sie schon ersetzt. Aber zugleich fühlen sie sich ganz abhängig von ihm und so durstig danach, etwas von ihm zu bekommen. Anna in ihrer Verzweiflung blickt zu mir auf. Für einen Moment habe ich den Eindruck, dass sie sich verstanden fühlt. Von sich aus spielt sie den Gedanken noch einmal durch, kann mit erstaunlicher Klarheit benennen, wie Axel Reutling sie hinzuhalten versucht. Ich fühle bei ihr auch einen Moment des Ärgers, als hätte ihr Denken plötzlich vom Blinden auf das sehende Auge geschaltet. Dann aber ist Anna wieder verzweifelt anhänglich. Schon in der nächsten Stunde scheint dieser Faden sich wieder zerlaufen zu haben. Ich habe für mich persönlich wenig Zweifel daran, dass Axel Reutling sein Interesse, zumindest in diesem Augenblick, an Anna verloren hat. Vielleicht hat Axel Reutling das Gefühl, dass aus Anna doch nicht mehr herauszuholen ist, oder er hat schlicht jemand anderes gefunden. Hinter seiner vermeintlichen Zuwendung und Begeisterung für Anna, so scheint es mir, ist immer etwas Kaltes gewesen, beinahe Berechnendes. In mir entsteht der Wunsch, Anna meine Empörung und meine Sicht auf Axel Reutling mitzuteilen. Aber ich denke, dass Anna das eigentlich selbst weiß. Und wenn nicht, dass ich ihr helfen muss, ihre eigenen Gedanken zu finden, statt ihr meine zu übertragen. Ich sage, es klingt bei alledem, als ob sie nicht nur Angst haben, dass Axel Reutling sie ersetzt, sondern auch, als ob sich hier eine tiefe Erfahrung wiederholt. Die Angst, dass sie nur so lange wertvoll für einen anderen Menschen sind, wie jemand sie braucht. Anna sieht mich an, beinahe verzweifelt. Aber es ist so, als könne sie diese Worte nicht in sich aufnehmen, ihre Konsequenz auf sich wirken lassen, gewissermaßen wie ein Schlafwandler, der nicht aufwachen, weitergehen muss, um nicht in die Tiefe zu stürzen. Ein neuer Punkt der Verzweiflung wird erreicht, als Anna das Geld ausgeht, weil sie nur mehr wenige Konzerte spielt und Axel Reutling ihr deshalb auch kein Taschengeld mehr auszahlt. Er meint dazu, in der Branche läuft es gerade nicht. Obwohl ich wenig Hoffnung daran hänge, bringe ich dennoch, gewissermaßen als ich stärkende Intervention, den Gedanken ins Spiel, dass Anna sich selbst Engagements einwerben könnte, um sich auf diesem Wege selbstständiger zu machen. Doch das scheint Anna weit zu überfordern. Sie wirkt verloren. Anna fehlt ein inneres Objekt, das als Teil ihres Ichs die Regie für die eigenen Belange übernehmen kann. Sie braucht ein äußeres Objekt, das diese Aufgabe für sie übernimmt. Schließlich wendet sich Anna an ihre Eltern. Während der Vater im Hintergrund bleibt, unklar ist, was seine Perspektive auf die Situation ist, schildert Anna in den Stunden vor allem die Reaktion ihrer Mutter. Diese sei wütend und anschuldigend gewesen. Ich habe es dir doch gleich gesagt, dass dieser Teufel dich nur ausnutzt und du hast dich hergegeben. Die Mutter beschimpft Axel Reutling, lässt aber auch an Anna kein gutes Haar, habe sie ihr doch alles vorhergesagt. Ich kann einen Teil des Affekts von Annas Mutter mitvollziehen. Es ist ja auch wirklich etwas Ärgerliches daran. Zum ersten Mal, so scheint es mir, ist ein Affekt der Wut im Raum, der dem Ausmaß der missbräuchlichen Situation angemessen scheint. Und ich kann auch nachvollziehen, dass die Mutter sich über Anna ärgert. Zugleich ist ja die Frage, warum Anna überhaupt erst in eine solche Verstrickung mit Axel Reutling geraten ist und wo hier die unbewussten Verbindungslinien zu den Eltern sind. Denn in der Beziehung zu Axel Reutling spiegelt sich ja auch ein Stück elterlicher Erfahrung, nicht zuletzt in jenem unbewusst prostitutiven Moment. Für meine Wünsche sollst du spielen. Ich benutze dich für meine unbewussten Zwecke. Damit ich glücklich bin, sollst du dich auf der Bühne zeigen. Die Eltern helfen Anna aus der Klemme, kompensieren ihre finanziellen Ausfälle, damit sie über die Runden kommt. Zugleich aber scheint das für die Eltern ein Vehikel, um die Kontrolle über Anna zurückzuerlangen. Unter wenig durchsichtigen Gründen muss Anna das Geld immer zu persönlich abholen. Es finden nun regelmäßig Familientreffen statt, in denen Annas Sache verhandelt wird. Die Mutter schlägt vor, dass Anna wieder zu Hause einziehen soll, unter dem Vorwand, dass sie sich dort besser ein Standbein aufbauen könne. Axel Reutling erscheint aus der Warte der Eltern wie der personifizierte Widersacher der Familie. Die Eltern entwickeln unentwegt Ideen, was Anna noch tun muss, um sich gegen ihn abzusichern oder gegen ihn vorzugehen. Sie schalten etwa eigenmächtig einen Anwalt ein, der Axel Reutling auf die offenen Gagen verklagen soll. Anna lässt sich zu den Anwaltstreffen mitnehmen, blockiert dann aber immerzu weitere Schritte, was die Eltern in Rage bringt. Die Mutter ruft Anna mehrmals am Tag an, um Anna dazu zu bringen, etwas zu unterschreiben. Auch darüber hinaus finden viele Telefonate statt, in denen die Mutter versucht, Druck auf Anna auszuüben, damit sie sich ihren Vorstellungen entsprechend verhält. Parallel dazu führt Anna den Kontakt mit Axel Reutling hinter dem Rücken ihrer Eltern fort. Sie bittet ihn um neue Auftritte, versucht alles, um irgendwie in seiner Nähe sein zu können. Zumindest vordergründig mutet die Situation für mich an wie ein eskalierender Pubertätskonflikt, mit dem Unterschied, dass Anna 25 Jahre alt ist. Sie ist das pubertierende Mädchen, das sich mit dem Bad Boy einlässt, was wiederum die Eltern in Panik versetzt und sie versuchen, sie zu kontrollieren. Weil die Eltern aber von früh an Schwierigkeiten haben, Anna ihren eigenen Raum zu lassen, hat sie tatsächlich auch wenig Selbstständigkeit entwickelt und hat tatsächlich Schwierigkeiten, sich in schädlichen Situationen abzugrenzen. Anna begibt sich in reale Gefahren und ausbeuterische Verhältnisse, was die Eltern nur wiederum umso mehr dazu anhält, ihre Kontrolle durchzusetzen. Damit nehmen sie Anna im selben Moment, wo sie sich lösen könnte, gleichsam wieder ihr Ich. Es ist, als könne Anna sich nur von der einen in die andere ohnmächtige Abhängigkeit begeben. Von Axel Reutling zu den Eltern, von den Eltern zu Axel Reutling. In ihrer Beziehungswelt, und darin, glaube ich, wiederholt sich ein Trauma, scheint es niemanden zu geben, der sie nicht für seine Zwecke benutzen, Besitz von ihr ergreifen will. Und hier scheint sie keinen Ausweg zu finden. Annas Problem ist, dass sie zu keiner eigenen Position finden kann, nicht sagen kann, was sie will. Ich glaube, um ein Drittes zu finden, gewissermaßen eine Alternative zwischen Axel Reutling und den Eltern, dafür braucht Anna die Therapie. Aber noch kann sie mich nicht als ein solches Drittes wahrnehmen. Vielleicht, weil sie unbewusst erwartet, dass ich ein ebensolches Gegenüber bin. Monate vergehen, in denen sich die Szenen wiederholen. Ich versuche mit Anna noch genauer zu erarbeiten, wie die Frontstellung von Axel Reutling und ihren Eltern entstanden ist. Ich sage in einer Stunde, es klingt, als wäre ihre Mutter schon von Beginn an dagegen gewesen, dass Axel Reutling ihr Mentor wird. Anna? Ja, sie war von Anfang an dagegen. Sie hat immer gesagt, ich verschwende mich. Anna schildert noch einmal, wie sie zu Axel Reutling gefunden hat. Es war jene Zeit nach dem Abitur, als Anna überlegte, ein Studium aufzunehmen, sich aber dann, auf Betreiben der Mutter, dagegen entschied, um lieber persönlich bei Meistern zu lernen, die die Mutter ihr vermittelt. Ich sage, vielleicht wollte ihre Mutter auch nicht, dass sie studieren, das heißt bei jemand lernen, der nicht zu ihrer Mutter gehört, weil ihre Mutter selbst die Hand auf sie halten wollte. Anna, ja, so war meine Mutter schon immer. Sie hat immer bestimmen wollen, was ich mache, von wem ich lerne, wie ich aussehe. Wieder ist hier etwas Ärger fühlbar. Ich. Können Sie sich denn erinnern, was Sie für Vorstellungen hatten, wie es nach dem Abitur weitergehen sollte? Anna. Ich hatte ja noch keine Ahnung, wie die Musikwelt wirklich funktioniert. Ich dachte, weil ich ein paar Wettbewerbe gewonnen habe, geht jetzt die Karriere los. Also, dass ich dann bald international spiele, in großen Hotelzimmern wohnen darf, die Länder dieser Welt bereise. Ich wäre wirklich gerne einmal nach Japan gekommen. Das war immer so ein Traum. Ich. Japan? Das ist ja auch weit weg von ihrem Elternhaus. Vielleicht gab es in ihnen die Idee, so weit muss ich kommen, damit ich selbstständig sein kann, nicht mehr unter den Händen meiner Eltern bleibe. Anna. Nach einer Weile sage ich. Und dann ist jemand gekommen, der ihnen genau das versprochen hat, dass sie das erreichen können, wenn sie ihm folgen. Anna. Meine Mutter meinte, der macht dir leere Versprechungen. Ich kenne solche Leute. Der will nur an dich ran. Halt dich fern, der schadet dir. Halte dich an das, was ich dir sage. Du kennst dich nicht aus. Ich. Das Problem für sie war vielleicht, dass sie gespürt haben, dass ihre Mutter etwas Wahres ausspricht. Aber sie hatten nicht das Gefühl, dass ihre Mutter ihnen dabei hilft, auf eigenen Beinen zu stehen, sondern die Kontrolle über sie behalten. Vielleicht ist bei ihnen da auch ein Moment von Trotz, es trotzdem zu tun, obwohl es ihnen schadet. Anna reagiert mit einem Schmunzeln. Tatsächlich gelingt es, ein paar Inseln der Verständigung zu heben. Es geht um die Entwicklung eines Ichs, um die Abgrenzung gegen die Eltern auf einer ganz elementaren Ebene und sei es im Zeichen des Trotzes. Zum ersten Mal habe ich nach den Stunden das Gefühl, es ist zwischen uns ein Band der Verständigung entstanden. Aber es ist ein Band, das leicht zerreißt. Es hängt sehr von mir ab, die Verbindung hier immer wieder herzustellen, während Anna von sich aus nicht auf das Erarbeitete zurückkommt. Zugleich liegt in der ganzen Dynamik noch etwas anderes als ein pubertärer Lösungskonflikt. Dies allein schon durch das Ausmaß an Destruktivität, das sich, das werde ich nun erfahren, sich mir erst in Ansätzen gezeigt hat. In Fragmenten, manchmal eher wie beiläufig erzählt, lässt Anna mich nun auch mehr an ihrer Geschichte teilhaben. Mir vermittelt sich eine Familienatmosphäre, in der die Beziehungen sehr von Machtverhältnissen geprägt sind, in der Annas Grenzen fundamental missachtet sind, bis hinein in die intimen Sphären ihrer eigenen Gedanken und ihres Körpers. Anna schildert etwa, dass sie bis in die Zeit der Pubertät hinein die Vorstellung hatte, ihre Mutter könne ihre Gedanken lesen. Die Mutter schien in manchen Situationen einen siebten Sinn zu haben, was Anna beschäftigt, selbst ihre stummen Gedanken und Vorwürfe erahnen zu können. Bis Anna feststellt, dass die Mutter das Versteck ihres Tagebuchs kennt und es heimlich liest. Als Anna ihre Mutter darauf anspricht, reagiert die Mutter ungehalten und wütend, was Anna auch für ein Zeug schreibt und Geheimnisse vor ihrer Familie habe. Die Mutter kann die Schuld nicht annehmen, presst sie sofort vorwürflich wieder in Anna zurück. Anna, statt wütend zu sein, fühlt sich vor allem ertappt und schuldig, als habe sie etwas falsch gemacht. Von diesem Tag an hat Anna nie wieder Tagebuch geschrieben. Ich. Sie müssen ihr eigenes tief in sich vergraben, damit es existieren darf, sonst wird es verfolgt. Und wieder muss ich an die Psychologie eines totalitären Staates oder totaler Gemeinschaften denken, in der ein eigenes Ich kein Lebensrecht hat, nur existieren darf, was für die Zwecke eines übermächtigen Objektes verwertbar ist oder in völliger Identität mit seinen Interessen. Der Vater bleibt in den Schilderungen eine blasse Gestalt, scheint keine eigene Position zu beziehen, Anna zu schützen oder eine andere Form von Beziehung zu ermöglichen. Er scheint vor allem besorgt darum, dass Anna in geordneten Verhältnissen aufwächst und die Familie für andere als respektabel erscheint, wobei auch er ein Netz der Abhängigkeit um Anna strickt, etwa bis ins Erwachsenenalter alle Kontrolle über ihre Konten und Versicherungen behält, bis Axel Reutling Anna dabei geholfen habe, diese Angelegenheiten von ihren Eltern zu trennen um sie allerdings dann unter seine Kontrolle zu bringen. Das Handeln der Eltern bleibt in den Schilderungen unverständlich, wobei auch hier ein Moment der Affektverschiebung liegt, vielleicht auch der Spaltung. In mir entsteht Wut, ich fühle die Neigung, den Eltern alle Schuld zu geben, während Anna sich nicht positioniert, nur zaghaft einmal etwas Ärgerliches äußert. Auch im Verhältnis zu ihrem Körper scheint Anna schon früh die Erfahrung gemacht zu haben, dass sie hier wenig Anrecht auf Grenzen hat. So hätte die Mutter ihr Essen und das, was sie zu sich nehme, immerzu kontrolliert, ihr etwa einen Essensplan gemacht, damit sie auf der Bühne schlank und hübsch aussehe. Stellen, über die die Mutter nicht verfügen konnte, hätten die Mutter zur Weißglut und zu rigoroseren Formen der Kontrollausübung getrieben. Wie etwa das Fingernägelkauen, das Anna bereits seit früher Kindheit zwanghaft betreibe. Ihre Mutter habe alle möglichen Maßnahmen ergriffen, um ihr dieses abzugewöhnen. Bitterer Nagellack, auf die Finger schlagen, Hausarrest, sogar Hände festbinden. Nichts aber habe geholfen. Und einer der wenigen Bereiche, so Anna, an der auch sie selbst keine Herrschaft über sich erlangen könne und es bis heute tut. Während der Vater in Beziehung zu Anna blass bleibt, scheint die Beziehung zwischen den Eltern von dramatischen Höhen und Tiefen geprägt. Anna erinnert sich an schöne Zeiten, in der ihre Eltern sehr verliebt gewirkt hätten. Die Eltern hätten, sofern der Vater einmal zu Hause gewesen sei, viele körperliche Zärtlichkeiten ausgetauscht. So habe etwa der Vater es geliebt, der Mutter in humorvoller Weise einen Klaps auf den Hintern zu geben, die belustigt aufgejauchzt habe. Dann aber sei es auch immer wieder zu tiefen Krisen gekommen, während derer die Mutter dem Vater mit Scheidung drohte, der Vater wiederum sich vor der Mutter bedrohlich aufgeblasen habe. Als Kind hätten Anna solche Szenen mitunter sehr Angst gemacht, so etwa als der Vater einmal im Streit während der Autofahrt drohte, gleich gegen einen Baum zu fahren und aufs Pedal drückte. Die Mutter aber, statt die Situation zu deeskalieren, habe den Vater befeuert, bis dieser schließlich klein beigegeben habe. In einer anderen Schilderung deutet sich etwas wie ein missbräuchlicher Übergriff an, als Anna etwa 8 Jahre alt gewesen sei. Anna berichtet von einem Geigenlehrer, den die Eltern für den Besuch einer mehrwöchigen Sommerakademie für sie ausgewählt hätten. Dieser habe Anna, in ihren Worten, mehr als nötig berührt, um ihre Körperhaltung beim Spielen zu korrigieren. Er sei so dicht an ihr dran gewesen, dass sie etwas von ihm gespürt habe. Das habe sich über die Wochen der Sommerakademie wiederholt, wobei Anna sich nicht getraut habe, ihren Eltern etwas davon mitzuteilen, weil sie in dem Lehrer einen großen Meister gesehen hätten, von dem Anna dankbar sein müsse, dass er sich ihrer angenommen habe. Vieles bleibt aber, auch bei meinen Nachfragen, im Dunkeln. Das erste Therapiejahr ist vergangen, als ich das Gefühl gewinne, dass Anna zunehmend realisiert, dass Axel Reutling sie wirklich fallen lässt. Für Momente kann Anna sehen, wie schlecht sie sich von Axel Reutling hat behandeln lassen. Doch jenseits der Stunden geschieht etwas ganz anderes. Hatte Anna ihren Mentor zu Beginn der Behandlung in idealisierten Zügen gezeichnet, erscheint er nun in ihren Schilderungen als eine Person, die ihre selbstbezogenen Motive nur mehr wenig verbirgt, was aber nicht bedeutet, dass Anna sich von ihm löst. Wie Anna mir nun zum ersten Mal erzählt, ist es zwischen ihr und Axel Reutling auch immer wieder zu sexuellem Kontakt gekommen, schon zu Beginn ihres Arrangements. Auch wenn er ihr mittlerweile kaum noch Auftritte verschafft, sucht er bei ihr nun immer wieder diesen sexuellen Kontakt. Anna öffnet ihm nachts die Türe, gewährt ihm sexuellen Verkehr, danach verschwindet er wieder und meldet sich nicht. Daraufhin ist Anna verzweifelt, wenngleich sie keine wirkliche Empörung äußert, sich Anna fügt und unterwirft. Wie Anna es schildert, erlebt sie selbst dabei keine sexuelle Lust, beschreibt aber zugleich ihr Gefühl, sich nicht abgrenzen zu dürfen, als hätte Axel Reutling auch ein Anrecht auf ihren Körper. Wir versuchen, die Situation in der darauffolgenden Sitzung zu besprechen. Anna. Ich hatte das Gefühl, dass ich da nicht Nein sagen kann. Ich hatte Angst, wenn ich das nicht mache, dann lässt er mich fallen, dann hat er gar kein Interesse mehr an mir. Ich. Sie hatten das Gefühl, dass sie nur dadurch, dass sie ihm auch ihren Körper geben, ein Stück Kontrolle über ihn behalten können? Anna nickt. Ja, und irgendwie war das auch so, ich habe gemerkt, er braucht das jetzt, er fühlt sich schlecht und er hat mir dann leid getan. Ich sage, ich frage mich, ob sie nicht auch das Gefühl hatten, wenn sie das mitmachen, dann können sie Einfluss über ihn gewinnen, gerade weil er es braucht, sie aber nicht. Anna wirkt überrascht. Wieder mit jenem Anflug des Schmunzelns sagt sie, vielleicht. Ich. Vielleicht haben sie das schon früh gelernt, dass ihre Grenzen weniger wert sind als die Bedürfnisse eines anderen. Ich frage mich, ob sie sich in solchen Momenten genauso schutzlos gefühlt haben, wie damals, als sie ihrer Mutter nicht widersprechen konnten und nur Kontrolle über die Situation gewinnen können, indem sie etwas von sich hergeben und geheim halten, was sie eigentlich denken und empfinden, vor allem ihre Wut. Über mehrere Stunden hinweg erarbeiten wir ein Verständnis der Situation. Während sich Axel Reutling ihrer bemächtigt, sie, wie es mir scheint, sexuell ausbeutet, hat Anna das Gefühl, Macht über ihn zu gewinnen. Wenn er befriedigt in ihren Armen liegt, fühlt auch sie sich befriedigt. Aber nicht, weil sie Lust empfindet, sondern gerade im Gegenteil. Weil sein sexuelles Verlangen ihn an sie ausliefert, während sie kein Verlangen empfindet, nicht abhängig ist. Für einen Moment entsteht in ihr die Fantasie, dass sie ihn an sich gebunden habe. Doch das erweist sich als Illusion. Axel Reutling, wenn er bekommen hat, was er will, verliert sogleich das Interesse, macht sich davon. Anna fühlt sich zutiefst verletzt, aber kann sich nicht getrennt von Axel Reutling denken, als gäbe es keine Welt ohne ihn, und die einzige Frage ist, wie sie ihn beeinflussen kann, damit er bei ihr bleibt. Dahinter liegt ein, um es mit diesem Wort zu sagen, perverses Beziehungsmodell, in dem Kontakt nur dadurch möglich ist und aufrechterhalten werden kann, indem eine Person die andere manipuliert, Liebe und Erfüllung niemals als etwas Gemeinsames erlebt werden kann, sondern immer nur als etwas, das man dem anderen geraubt hat oder das einem selbst geraubt wurde. Also eine Welt, in der es nicht wirklich Liebe und Erfüllung gibt und die deshalb immer nur von einem Sturz in das Nichts bedroht ist. Anna berichtet, dass Axel Reutling sich nun offen mit seiner neuen Favoritin zeige, es auch vor Anna nicht verberge, dass er eine andere Musikerin hat, für die er nun Arrangements organisiert. Anna ist eifersüchtig und bitter enttäuscht. Aber dann macht sie ihm doch wieder die Türe auf, etwa wenn er Streit mit seinem, wie er es beschreibt, Mädchen hat. Anna nimmt alles, schluckt alles, zeigt sich in Anwesenheit von Axel Reutling auf verdrehte Weise vernünftig, hört ihm zu, gibt ihm Ratschläge, überlegt für ihn, wie er seine Probleme lösen könnte und ruminiert in den Stunden, was sie vermeintlich falsch mache, dass er nicht mehr mit ihr zu tun haben will. Anna versucht, über einen gemeinsamen Bekannten Axel Reutling eifersüchtig zu machen. Sie geht eine kurze Affäre mit dem ebenfalls deutlich älteren Mann ein, vor dem sich Anna eigentlich ekelt und der sexuelle Praktiken vollzogen habe, die ihr in Wahrheit nicht gefallen hätten. Anna fädelt es so ein, dass Axel Reutling davon erfährt. Er schimpft auf Anna, wirft ihr vor, sich wie eine Hure zu verhalten. Über ihre Mutter erhält Anna einige Auftritte, oftmals Hochzeiten und Taufen oder andere kleinere private Konzerte. Nicht selten wird Anna von ihrer Mutter zu den Auftritten gefahren. Die Mutter überschüttet Anna auf diesen Fahrten mit Vorwürfen, dass sie sich noch nicht von Axel Reutling losgesagt habe, aber auch Fantasien darüber, wie sie Anna wieder aufbauen werde. Anna klagt oft über starke Schmerzen an der Hand. Immer häufiger fühle sie sich taub an oder könne sie den Arm nicht mehr bewegen. Ihre Ärztin ist frustriert mit Anna, die sich nicht an die Behandlungsplanung hält, weiterübt, obwohl diese ihr inzwischen eine Pause verordnet hat und ihr klarzumachen versucht, dass sie eine Operation brauche. Tatsächlich kann Anna einige Wochen später nicht mehr spielen. Die Hand blockiert. Ich habe das Gefühl, über mich ergießt sich ein Strom von Destruktion. Ich fühle mich in den Stunden überflutet. Ich empfinde in mir Impulse, wie sie vielleicht Annas Mutter erlebt. Der Wunsch einzugreifen, Einhalt zu gebieten, wie einem Kind, das sich immer weiter in einen wütenden Anfall hineinsteigert. Hör auf! Aber gerade das, so habe ich das Gefühl, treibt Anna nur noch mehr dazu, lässt sie gerade nicht aufhören. Was geschieht hier? Auf einer psychischen Ebene ist Anna nicht einfach nur eine Musikerin, die sich von einem schädlichen Mentor trennt. Sie ist in gewisser Hinsicht auch ein Säugling, der die Milch seiner Mutter braucht und ihre Nähe, um leben zu können. Ich glaube, unbewusst erlebt Anna eine Trennung von Axel Reutling so, als ob sie diese Mutter von ihrer Brust reißt und von sich weist. Was muss ich tun, damit du mich liebst? So vielleicht ihre unbewusste Antwort: Ich tue alles. Es ist in dieser Hinsicht für Anna eine traumatische Situation. Zu merken, dass die Person, von der man in totaler Weise abhängig ist, sie in Wahrheit missbraucht. Für ein Kind gibt es keinen Ausweg aus dieser Beziehung. Es kann sich an keine dritte Instanzen wenden. Es kann noch nicht einmal denken, dass es etwas Drittes jenseits davon gibt. Deshalb müssen Kinder sich die Situation so zurechtlegen, dass sie psychisch überleben können. Ein Sich-Fügen, Ausblenden, die Schuld und Verantwortung auf sich ziehen. So schlecht sind meine Eltern nicht. Habe ich es nicht auch genauso verdient? Habe ich sie nicht auch gereizt? Und tun sie mir nicht auch leid? Spüre ich nicht, wie schlecht es ihnen in Wahrheit geht? Ich glaube, auf eine solche Weise erlebt Anna die Beziehung zu Axel Reutling und wiederholt darin die Erfahrung, die sie mit ihren eigenen Eltern gemacht hat. Ihre Tragödie ist, dass sie sich, um ihren Eltern zu entfliehen, zu einer Person begeben hat, die sie ebenfalls ausnutzt. Zu erkennen, dass die Milch dieser Elternfigur in Wahrheit Gift ist, versetzt Anna in traumatische Angst. Diese Angst lässt sie panisch agieren, um das Gefühl von Kontrolle zu gewinnen. Etwa, indem sie sich ihm sexuell zur Verfügung stellt und darüber hofft, ihn von ihr abhängig zu machen. Die Illusion erzeugend, dass sie in Wahrheit die Fäden in den Händen hält. Eine Illusion, die sie vielleicht fortwährend erzeugen muss, um psychisch nicht zu dekompensieren, die sie zugleich immer tiefer in das destruktive Beziehungsmuster treibt. Diese Überlegungen, so sehr sie mir zutreffend scheinen, erfassen das Geschehen aber nicht vollständig. Sie erklären gewissermaßen Annas unterwürfiges, masochistisch anmutendes Beziehungsmuster, als eine Strategie, ein potenziell traumatisierendes Gegenüber lenkbar zu machen. Doch in dem, was Anna tut, ist noch mehr. Es ist das Moment von Destruktivität, das mich beschäftigt. Anna ist nicht nur in Angst, in ihr tobt auch Wut. In dieser Wut mag ein erstickter Abgrenzungsversuch liegen, vielleicht ein Moment von Rache. Gewissermaßen nach der Strategie ihrer Jugend gegenüber ihrer Mutter: Wenn du mich zum Üben zwingst, schau, wie ich mich kaputt spiele, da hast du das, was du willst. Bis zu dem Punkt, dass ihre Bogenhand wirklich beschädigt ist. Ein entscheidender Schlüssel liegt in dem Gefühl, das in mir entsteht, in meiner Gegenübertragung und in das ich seit Therapiebeginn immer wieder gerate: Ohnmacht. Meine Versuche, Anna zum Nachdenken anzuregen, sie in eine verstehende Haltung zu bringen, sind dies nicht abermals Versuche, ein solches Gefühl der Ohnmacht in mir abzuwehren, nach dem Motto: Es muss doch etwas geben, damit sie zu einer Einsicht kommt? Bemerkenswert ist ja, dass diese Zuspitzung der Krise gerade zu einem Zeitpunkt geschieht, als sich unsere Beziehung intensiviert, wir in einen tieferen Kontakt kommen. Gerade als wir in den Stunden, scheinbar, etwas mehr Verständnis ihrer Problematik finden, beginnt Anna zwischen den Stunden in besonderer Weise selbstzerstörerisch zu werden. Dass sie dann, manchmal noch am Abend nach der Stunde, Axel Reutling die Tür öffnet, das ist auch eine Botschaft an mich. In der Übertragung, so glaube ich, bin ich die Mutter geworden, von der sie sich auf eine ohnmächtige Weise abhängig fühlt, auf die sie zugleich so unendlich wütend ist. Aber Anna gelingt es nicht, ihre Wut mir gegenüber zu äußern, in die Beziehung zu bringen, sondern agiert sie jenseits der Stunden, greift in dieser Hinsicht auch die Therapie an, wenn sie sich wieder mit Axel Reutling einlässt oder mit der schmerzbetäubten Hand weiterübt. Sie schützt die Beziehung, indem sie sich mir in den Stunden anpasst, in den Worten der Psychoanalytikerin Saskia Smirgel eine gefügige Tochter ist, Aber damit bleibt das Entscheidende außerhalb. Ich glaube, ihre Angst ist zu groß, dass sie unsere Beziehung zerstören oder mich zu einem wütend verfolgenden Gegenüber machen könnte, wenn sie das, was sie empfindet, wirklich an mich heranträgt. Wahrscheinlich ist das für sie so beängstigend, dass sie selbst diese Gefühle kaum wahrnimmt, ihr nicht bewusst ist, was sie fühlt, und ihre Gefühle gerade darum Macht über ihre Handlungen gewinnen. Ich erinnere mich an den Traum, den sie zu Beginn der Behandlung hatte. Die Klinik, in der sie Hilfe bekommen soll und am Ende ohnmächtiges Objekt sadistischer Ärzte wird. Ich glaube, je mehr sich unsere Beziehung intensiviert und Anna sich mir gegenüber gebunden, das heißt abhängig fühlt, desto mehr werde ich in der Übertragung ein solcher Arzt. Ich lasse sie ohnmächtig fühlen, gerade weil sie sich gleichzeitig nach dem sehnt, was ich ihr geben könnte. Anna kann sich keinen Arzt vorstellen, der nicht gleichzeitig Peiniger ist. Gibt es einen Weg, dass sie ein solches Verständnis erreicht? Kann Anna sehen, dass ich in unserer Beziehung nicht alles wiederholen muss, dass eine andere Erfahrung möglich wäre? Oder muss alles, gleichsam der unerbittlichen Notwendigkeit ihrer inneren Tragödie unterworfen, bis zu seinem letzten Akt ausgespielt werden? Ist der gewissermaßen hämisch schmunzelnde Triumph, den sie aus der Selbstzerstörung zieht, mächtiger als der Wunsch, mit mir etwas zu finden, das ihr wirklich helfen kann?